Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
Herzlich willkommen zu Leadership Lounge. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich ganz besonders, weil ich einen ganz tollen Gast habe. Und zwar ist heute bei mir Björn Graf Bernadotte. Er ist der Geschäftsführer der Mainau GmbH. Und ist ganz lustig, Björn und ich kennen uns über den Bereich Coaching. Wir beide sind beim DBVC. Er hat da auch eine DBVC-zertifizierte Ausbildung gemacht. Und wir leiten zusammen die Regionalgruppe Bodensee-Schweiz, daher kennen wir uns. Und von seinem Hintergrund her, er hat Sozialpädagogik in der Schweiz in St. Gallen studiert, ist Vorstandsmitglied der Leonhard-Bernadotte-Stiftung. Ja, und wie gesagt, leitest du die Mainau GmbH. Und ich bin sehr gespannt auf deine Erzählungen. Und wie immer starten wir in den Podcast mit einer random question, aber davor nochmal ein herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut.
Für was in deinem Leben möchtest du Raum schaffen, dass du dafür mehr Raum hast?
Für was in meinem Leben möchte ich mehr Raum schaffen? Ich glaube, das ist immer mal wieder unterschiedlich, für was ich gerne Raum schaffen möchte. Es kommt ein bisschen darauf an, wo ich gerade stehe. Aber jetzt im Moment gerade würde ich mir, glaube ich, gerne Raum schaffen für mehr Coaching. Mich mehr um mein Coaching kümmern zu können, mehr Klienten zu haben und mich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen zu können.
Ja. Und das heißt, mehr Raum schaffen würde bedeuten, dass du dir mehr Zeit dafür freischaufelst oder wie würde das ausschauen?
Ja, ich glaube, das wäre einfach, mir die Zeit zu nehmen. Ich versuche mir zwar schon Zeit zu nehmen, aber natürlich dadurch, dass ich Geschäftsführer bei der Mainau bin und auch Vorstand bei der Stiftung, die ich gerade aufbaue, ist natürlich der Zeitrahmen einfach sehr begrenzt. Mhm. Und ich finde es aber so eine erfüllende Aufgabe. Ich finde es so toll zu coachen und ich finde es für mich selber so erfüllend und ich finde es so toll, Menschen bei der Entwicklung begleiten zu können. Es macht einfach unheimlich viel Freude und deswegen glaube ich, wenn ich mir was Zeit schaffen würde oder Inseln schaffen würde, um das noch intensiver zu machen, dann wäre es im Moment gerade fürs Coaching.
Mhm. Jetzt hast du gerade gesagt, du findest das so toll. Jetzt kommt meine Frage, was daran findest du denn daran so toll?
Ich finde es einfach schön, wenn man sieht, dass Menschen erkennen, wie viel Potenzial sie haben. Ja? Und wenn man sieht, wie begeistert Menschen auf einmal sein können, wie sie sagen, boah, ich habe so viele Ressourcen, die ich nutzen kann. Ich habe so viele Möglichkeiten, die ich nutzen kann. Ich kann noch so viel mehr sein als das, was ich eigentlich glaube. Und eigentlich habe ich alles selber. Ich muss es bloß entdecken. Und das finde ich einfach eine ganz spannende Reise, weil ich das bei mir immer spannend finde, wenn ich das bei mir selber entdecke. Und ich finde es immer ein ganz großes Geschenk, wenn ich neue Ressourcen bei mir entdecke. Und ich habe einfach das Gefühl, dass andere Menschen, dass es das ähnlich geht.
Und wenn du so zurückschaust auf die letzten, ich sag jetzt mal einfach einen Zeitraum von 5 oder 10 Jahren, was sind da Ressourcen, die du damals noch nicht von dir kanntest, aber die du jetzt von dir entdeckt hast?
Also ich glaube, das fällt einem unheimlich schwer, wenn man sich selber betrachtet, das genauso zu sehen, weil man ja meistens sich in kleinen Schritten entwickelt und dann von außen wahrscheinlich das viel deutlicher zu sehen ist, wenn man dann was ändert, weil dann das viel deutlicher wird. Ich glaube, mich zu reflektieren, ist, glaube ich, eine Ressource, die ich in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr deutlich gefunden habe oder auch versuche zu nutzen. Gewisse Dinge nicht zu ernst zu nehmen, also schon ernst, aber nicht zu ernst. Eine Ressource, die ich glaube, an der jeder arbeiten sollte, ist gut zuzuhören. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Ressource. Gerade in den Bereichen, wenn du Führungskraft bist, glaube ich, ist es ganz wichtig.
Oh yes.
Aber auch für alle anderen, glaube ich. glaube, auch im Familienkontext ist es immer hilfreich, wenn man einigermaßen gut zuhören kann. Was sind das? Ja, das sind so Sachen, die mir jetzt spontan gerade einfallen, mhm, von Ressourcen, wo ich sage, da, die sind in den letzten 5 bis 10 Jahren dazugekommen. Und das ist vielleicht keine Ressource, aber was natürlich, glaube ich, bei diesen ganzen Themen auch extrem wichtig ist, ist einfach viel Erfahrung und sich auch Zeit nehmen, diese Erfahrung machen zu dürfen und an der Erfahrung wachsen zu dürfen. Ich glaube, das ist auch einfach eine ganz wichtige Ressource.
Ja, absolut. Ich fand das gerade so lustig, wo du gemeint hast, ja, wenn man sich selber betrachtet, dann ist das, sieht man immer diese kleinen Schritte, ne? Und ich habe gestern lustigerweise einen Post für LinkedIn geschrieben. Und da ist mir gekommen, was ich in den letzten 3 Jahren gemacht habe, ne? Und eine Stelle davon war zum Beispiel, dass ich diese Rolle als Chief People Officer hatte, wo ich ein Projekt verwaltet habe mit 250 Mitarbeitern. Und mir war das währenddessen zwar schon bewusst, dass ich diese Rolle und diese Stelle habe, aber ich konnte das gar nicht so fassen. Also ich konnte das nicht nach außen tragen oder irgendwie mir darüber bewusst sein, dass das jetzt schon irgendwie eine Leistung ist, sondern erst ein halbes Jahr später hat es gebraucht bei mir, bis ich das gesetzt habe, bis ich das dann selber auch reflektiert habe, dass das stattgefunden hat. Und dann, als ich diesen Artikel dann für LinkedIn geschrieben habe, kamen mir noch so ein paar andere Sachen, die in den letzten 3 Jahren waren. Und deshalb habe ich jetzt auch gerade gerne an dich nochmal diese Frage gestellt, weil wir machen das in unserem Alltag, und das ist auch ein Tipp an die Hörer da draußen, viel zu selten uns mal hinzusetzen und zu gucken, hey, was ist denn in den letzten 3 Jahren passiert, ne?
Ja, also ich glaube, sich manchmal einfach auch, wie du sagst, sich hinzusetzen und zu reflektieren und zu sagen, was habe ich denn alles gemacht in den letzten Jahren? Wo komme ich denn eigentlich her? Also wo stand ich vor 3 Jahren? Wo stehe ich heute? Und wir haben ja, glaube ich, in unserer Gesellschaft eher so die Tendenz, hauptsächlich nur die Probleme ins Blickfeld zu nehmen, sagen, was ist alles nicht gut, was funktioniert nicht alles, was ist alles schwierig. Kann ich auch verstehen, gerade in der heutigen Zeit, ja, wo wir doch von unheimlich vielen Krisen doch beeinflusst werden und bedrängt werden, dass man dann eher so einen Blick haben kann, boah, was ist denn alles so schwierig? Und sich dann aber manchmal bewusst die Zeit zu nehmen und zu sagen, was habe ich denn auch alles schon geschafft, ja, und wo komme ich her und was habe ich mir vorgenommen und was habe ich davon erledigt und was habe ich denn alles in den letzten Jahren erreicht und worauf kann ich denn auch stolz sein? Mhm. Ich glaube, das ist zwischendrin immer mal wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem man sich auch setzen muss und wo man sich auch eventuell sogar in seinen Terminkalender einschreiben muss, ja, wo man sich wirklich vornehmen muss und sagen, keine Ahnung, einmal im Quartal oder sonst irgendwas, nimm dir mal einen Samstagvormittag, schreib dir das ein und setz dich an einen Ort, der dich beflügelt, wo du sagst, boah, da kann ich auch Kraft sammeln, ja. Nimm dir von mir aus dein Notizbuch mit und mach dir mal Gedanken darüber, wo stand ich, wo will ich hin, ja, was habe ich schon erreicht und was bedeutet das für mich?
Ja, absolut. Ich mache das tatsächlich immer zwischen den Jahren und nochmal, ich habe im August Geburtstag und kurz an dem Geburtstagsmorgen, das sind immer meine 2 Termine im Jahr, wo ich genau das mache, nochmal das Jahr reflektieren. Und aber auch mit Ziele aufzuschreiben für die Zukunft, zu gucken, wo möchte ich eigentlich hin? Bin ich noch verbunden mit den Sachen, wo ich vor einem halben Jahr hin wollte? Ist das genau der richtige Weg für mich? Und deshalb ist das ein super Tipp von dir, das sich fest in den Terminkalender wirklich einzuschreiben.
Also ich glaube halt, solche Sachen, die gehen bei uns in der Gesellschaft oder wie ich das wahrnehme, einfach immer wieder unter, sich um sich selber zu kümmern. Und man kümmert sich dann immer um viele andere Dinge und man kümmert sich immer um Dinge, die, ich sag jetzt mal, die vermeintlich wichtig sind, ja. Also natürlich ist Freunde treffen ist auch sehr wichtig, ja, und auch gewisse Dinge erleben ist auch wichtig. Ich finde aber so, sich manchmal zu einzunorden oder zu erden und runterzukommen und sich über sich selber Gedanken zu machen, ist schon auch wichtig. Und das verschiebt man ja da manchmal gerne. Man sagt ja dann gerne, ja, und jetzt ist dann doch unpraktisch und jetzt habe ich doch keine Zeit und jetzt ist doch was Wichtigeres und jetzt mache ich nächste Woche. Und ich glaube, sowas sich dann auch in den Terminkalender einzuschreiben und sagen, nee, das ist ein fester Termin und das ist auch ein fester Bestandteil von meinem Ablauf, hilft dann schon, nicht einfach das immer wieder zu verschieben und zu verschieben.
Ja, und gerade auch für Führungskräfte. Es gibt eine super spannende Studie, wo es eine Versuchsgruppe gab und natürlich wie immer bei einem Psychologen, wenn wir Studien machen, eine Versuchsgruppe und eine Kontrollgruppe. Und die Versuchsgruppe hatte am Tag eine halbe Stunde Zeit zu reflektieren, während die Kontrollgruppe halt nur irgendwie 4 Stunden Zeit hatte zu lernen und die Versuchsgruppe eben 3,5 Stunden plus eine halbe Stunde Reflexionszeit. Und dann wurde das eben am Ende von diesem Zeitraum von mehreren Monaten aufaddiert. Und dann aufaddiert hat natürlich dann die Versuchsgruppe deutlich weniger Lernzeit. Und dann wurde aber geschaut, wer hat denn tatsächlich mehr gelernt? Und das war die Gruppe, die reflektiert hat. Und das möchte ich immer mitgeben, diese vermeintliche Zeitverschwendung, mich hinzusetzen und jetzt nachzudenken, nochmal zu schauen, was lief gut, was lief nicht gut, das ist im Endeffekt voll der Katalysator und etwas, was uns viel besser macht.
Also was meine Erfahrung ist, ist gerade, was ich beim Coaching gelernt habe, was ich jetzt aber auch jetzt lerne, ist immer, wenn ich mich mit den verschiedensten Themen beschäftige, zum Beispiel, wie mache ich eine richtige Strategie oder wie führe ich ein Mitarbeitergespräch oder wie, keine Ahnung, irgendwas aus dem Coaching, irgendwie dort ein Konzept oder eine Intervention oder wie auch immer, dass es ja viele Dinge gibt, die ab einem gewissen Punkt irgendwann sich verknüpfen und ineinander greifen. Und wo man merkt, ah, in diesem einen Konzept kommen Teile von einem anderen Ding, das ich woanders auch gelesen habe. Und ich habe das Gefühl, wenn man das nicht reflektiert, dann verpasst man manchmal diese Querverbindungen, die es da gibt. Mhm. Wenn man gewisse Dinge nicht reflektiert, habe ich das Gefühl, zumindest bei mir, kann ich sie nicht so sehr in mein Wissensnetz und in mein Anwendungsnetz einbinden. Mhm. Wenn ich mir aber die Zeit nehme, was ich gehört habe, was ich gelernt habe, was ich Neues erfahren habe, zu reflektieren und zu sehen, und wo ordne ich das jetzt ein und was bedeutet das für mich und wo habe ich Anknüpfungspunkte, dann kann ich das besser in meinen Wissensschatz und in meinen Anwendungsschatz integrieren. Ja. Deswegen finde ich, ist das für mich ganz wichtig, ja.
Ja, absolut. Jetzt bin ich natürlich mega neugierig auch auf den Bereich Führung hier, wie du Führung auf der Mainau lebst. Was sind hier deine Hauptansätze? Wo ist da deine Rolle? Erzähl mal, gib unseren Hörern da ein paar Einblicke.
Also zunächst einmal finde ich, ist Führung für mich ein sehr ambivalentes Thema, weil ich es auf der einen Seite sehr, sehr gerne mache, weil ich das eine ganz tolle Sache finde, mit Menschen zusammenarbeiten zu können. Führung ist für mich fast wie Coaching, ja, also Menschen zu unterstützen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen, zu wachsen, ja, in ihrem Bereich, sich weiterentwickeln zu können, tolle Ideen entwickeln zu können, sie abzuholen. Das ist für mich, finde ich, eine tolle Aufgabe. Und ambivalent deshalb, weil auf der anderen Seite ist es natürlich eine riesengroße Herausforderung, wo wir uns jeden Tag, glaube ich, die Führungskräfte immer wieder auch selber reflektieren müssen, was machen wir, wo geht die Reise hin? Ambivalent auch deshalb, weil man natürlich niemals alles richtig machen kann und als Führungskraft natürlich auch Fehler macht und aber diese Fehler natürlich immer gleich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen, weil man in der Führung natürlich irgendwas macht, wo man sagt, boah, das hätte ich eigentlich anders machen können. Oder gerade wenn man dann eine Erfahrung hat, dann sagt, boah, das hätte ich eigentlich anders machen können. Und wenn man aber natürlich den Anspruch hat, eine gute Führungskraft zu sein, oder wie soll ich sagen, gut und schlecht ist da vielleicht einfach ein bisschen vielleicht schwierige Kategorien, aber eine wirksame Führungskraft zu sein. Ja, wenn man also den Anspruch hat, eine wirksame Führungskraft zu sein, dann will man das natürlich eigentlich auch jeden Tag gerne umsetzen. Und dann hat man natürlich manchmal auch Erfahrungen, wo man sagt, boah, da ist mir das nicht gelungen. Und da daran zu wachsen, ist dann einfach eine Herausforderung, sich das anzugucken und sagen, boah, da ist mir das nicht gelungen, das muss ich akzeptieren. Und deswegen finde ich, ist das immer so ein bisschen ambivalent, aber ich finde, das ist eine ganz tolle Aufgabe.
Ja, absolut. Und ja auch, was ich total wichtig finde, also wenn ich so auch auf meine Führungserfahrung zurückblicke, ne? Am Anfang, also Führung ist ja nicht leicht. Also am Anfang dachte ich mir so, da kannte ich all die Konzepte. Dann hatte ich meine erste Führungssituation und ich war so, oh, okay, in der Praxis ist es doch ein bisschen schwieriger. Deshalb finde ich das ganz, ganz interessant. Heute kann ich darüber lachen und ist irgendwie auch und finde es auch wichtig, das irgendwie zu erzählen. Ne? Hattest du denn, seit wann bist du denn in der Geschäftsführungsrolle von der Mainau?
Ich bin jetzt seit 12 Jahren, 13 Jahren bin ich jetzt Geschäftsführer. Und jetzt habe ich ja Sozialpädagogik studiert. Das heißt, also, ich habe mich ja mit Menschen schon auseinandergesetzt. Und mir ist es genauso gegangen, dass das, was man lernt und was man sich vorstellt und was nachher die Praxis und die Realität widerspiegelt, sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Und man kann im Studium noch so viele Rollenspiele machen mit, wie mache ich eine Gesprächsführung, wenn ich dann das erste Mal in einem Gespräch sitze mit einem Mitarbeiter und einer Mitarbeiterin, dann ist das was vollkommen anderes. Dann geht es natürlich noch auch so ums Thema. Ja, ist es ein positives Thema, ein negatives Thema? Ist es vielleicht sogar ein Krisengespräch? Ja? Ist es vielleicht sogar ein Kündigungsgespräch oder sonst irgendwas, wo es dann wirklich schon, finde ich, in ganz anspruchsvolle Themen geht? Dann ist es immer noch ein bisschen was anderes. Und dann, finde ich, geht es auch immer noch darum, bei solchen Gesprächen, wie geht es mir selber gerade? Ja, wo stehe ich selber gerade und wie geht es dem Mitarbeiter? Und dann gibt es bestimmt gewisse Momente, da fällt mir das leichter. Ja, und da gibt es gewisse Momente, da fällt mir das schwerer. Und ich denke da gerade an einen ganz tollen Tipp von einer Dozentin von uns im Studium, die gesagt hat, bevor ihr in ein Gespräch geht mit einer Familie oder mit einem Klienten, macht euch selber bewusst, wo steht ihr gerade. Nehmt euch 5 Minuten vor dem Gespräch Zeit und sagt, wie geht's mir gerade, wo stehe ich gerade, was ist meine Befindlichkeit. Einfach bloß, um zu wissen, okay, ich habe da, keine Ahnung, noch ein Thema von heute Morgen, von zu Hause, keine Ahnung, mein Sohn ist krank, es macht mich nervös, oder ich hatte gestern Abend ein Streitgespräch mit meiner Frau, das habe ich noch im Hinterkopf. Und wenn man sich das mal bewusst gemacht hat, dann ist das nachher im Gespräch nicht mehr unter der Decke, sondern man weiß das, ja, man kann es irgendwo platzieren und dann steht es einem nicht so sehr im Weg. Also heute sagt man ja gerne den Elefanten benennen, ja, und dann, dass man sich so mal seine eigenen Elefanten anguckt. Und das war ein Tipp, den ich heute auch noch sehr häufig anwende, dass ich mir, wenn ich weiß, ich habe ein Mitarbeitergespräch, dass ich mir vorher die Zeit nehme und zu sagen, wo stehe ich denn jetzt gerade? Ja? Was belastet mich, was beschäftigt mich, damit ich weiß, wie ich nachher, wenn sowas hochkommt, wie ich damit umgehen muss.
Ja, absolut. Ich finde dieses sich vor dem Gespräch, also nicht nur vor Mitarbeitergesprächen, ehrlicherweise würde ich das tatsächlich auf jedes Gespräch übertragen, mir nochmal klar machen. Also haben wir ja vorher auch gemacht, hey, was ist denn eigentlich die Intention für diesen Podcast? Sich einmal klar zu machen, wo möchte ich eigentlich hin? Was sind die wichtigen Punkte für mich? Was ist vielleicht auch mein höheres Ziel dahinter? Und dann in das Gespräch reinzugehen, weil das steigert natürlich auch die Qualität des Gesprächs. Und ich finde sogar im Privatleben. Also
das wäre jetzt dann noch eine zweite Sache, die ich auch mache. Also nicht nur, wo stehe ich? Ja? Ja. Also wie geht's mir? Bin ich müde? Bin ich wirklich beim Thema? Habe ich noch irgendwas, was mich beschäftigt? Nicht nur das, sondern auch, was möchte ich eigentlich, was am Ende dieses Gespräches das Resultat sein soll. Ja, also was ist meine Intention? Warum führe ich dieses Gespräch? Mhm. Das sind so die zwei Sachen, die ich mir vor den Gesprächen, die ich mir überlege.
Ja, absolut.
Ja? Nein, wir haben ja angefangen bei Führung. Und genau. Ich finde, Führung ist ein tolles Thema. Führung ist aber, glaube ich, eine der schwierigsten Aufgaben, ja, die ich kenne, weil wir eben mit Menschen zu tun haben. Und das ist auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite sehr anspruchsvoll, weil wir eben alle unseren Blick auf die Welt haben und unsere Befindlichkeiten haben und deswegen man vorher nie sagen kann, wie läuft sowas ab. Und heutzutage, finde ich, sind die Anforderungen an Führungskräfte, die waren früher, hätten die wahrscheinlich die gleichen sein sollen, aber die sind heute so viel deutlicher geworden, ja, was ich denn alles machen soll. Ja? Also ich soll Rahmenbedingungen schaffen, ich soll Leitplanken setzen, ich soll die Leute aber auch abholen, ich soll eine gute Balance finden zwischen, was sollen die selber entscheiden und wo hole ich sie ab. Ja? Ich soll aber auch, ich soll sie reflektieren, ich soll dafür sorgen, dass das Team funktioniert, ich soll dafür sorgen, dass sie sich weiterentwickeln, ich soll ihnen aber auch nicht mit meinen Ideen im Weg stehen, sie sollen sie selber entscheiden, ja, sie sollen Verantwortung übernehmen, ich soll sie aber dabei unterstützen, ich soll dann irgendwo doch die Verantwortung selber wieder übernehmen, wenn die Sache irgendwo nicht in die richtige Richtung läuft.
Und also auch eine ganze Menge an Anforderungen, die auf die Führungskraft draufknallen, ne? Also weil ganz oft ist es ja so, ja, wie du gerade gesagt hast, ich soll als Führungskraft das in dem Ganzen entsprechen, damit ich irgendwie ein Smiley kriege oder ein Sternchen in mein Aufgabenheft, ne? Während diese Anforderungen, die auf die Führung einprasseln, ja auch oft nicht gesehen werden.
Das ist für mich nochmal ein ganz anderes Thema. Ich glaube, je höher man kommt, desto weniger glauben die Leute, man muss auch mal eine Rückmeldung geben, so auf vielen Dank. Ja? Mhm. Aber ich glaube, dieses Thema, diese ganzen Anforderungen, ja. die auf die Führungskräfte heutzutage zukommen, auch noch in dieser volatilen Welt, ja, wo sich alles so schnell verändert, wo ich auch zum Teil ständig wechselnde Teams habe, ja, wo ich mir auch Gedanken machen muss, wen führe ich denn wie? Weil ich kann ja nicht jeden Mitarbeiter gleich führen, sondern ich muss mir schon Gedanken machen, woher kommt der? Was hat der für einen Background? Was hat der für eine Geschichte? Was ist dem wichtig? Ja? Was ist dem seine Aufgabe? Mit wem steht der im Unternehmen? In welcher Beziehung? Ja, was bedeutet das? Das sollte ich ja eigentlich alles berücksichtigen. Und das bei sich häufig wechselnden Teams, ja, und häufig wechselnden Aufgaben ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung. Wie gesagt, die sehr viel Freude macht, die aber halt auch sehr viel Arbeit bedeutet und auch sehr viel, vielleicht nicht immer, ich sage jetzt mal, von dem Erfolg gekrönt ist, den man sich eigentlich vorgestellt hat.
Gibt es denn so Beispiele, wo du sagst, hey, das sind Situationen gewesen, da hätte ich mir gerne was anderes gewünscht und wo du dann im Nachhinein den Hebel nochmal rumgerissen hast?
Wahrscheinlich kommt es darauf an, wie man die Situationen anguckt. Ich bin mir sicher, dass wenn ich mir gewisse Situationen wirklich intensiv angucken würde, würde ich bei vielen Dingen sagen, boah, das hätte ich noch besser machen können. Ja, da hätte ich die Leute noch besser abholen können. Gibt es eine Situation, eine spezielle Situation, wo ich jetzt sagen würde, das hätte ich mir anders gewünscht. Also mir fallen da schon ein paar Gespräche ein mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wo ich mir im Nachhinein, glaube ich, weniger Resultat vornehmen würde, sondern mehr zuhören. Mhm. Wo ich in das Gespräch gegangen bin, wo mir ganz klar war, was ich eigentlich will, ja, was das Resultat sein soll, wo ich dann am Ende aber manchmal auch viel später erst festgestellt habe, wäre ich in dieses Gespräch mit offener reingegangen, also mit weniger, was ich möchte, also was was ich möchte, was nachher der Mitarbeiter macht, ja, hätte ich festgestellt, dass der Mitarbeiter einen anderen Lösungsvorschlag hat, ja, der eventuell mindestens gleich gut, wenn nicht besser gewesen wäre, als den wir erarbeitet haben, weil ich schon gewusst habe, wo ich eigentlich hin will.
Ja.
Weil vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt.
Ja, ich verstehe schon, was ich ganz spannend finde, weil das ja auch nochmal spannend ist zu dem Impuls, den wir vorher gegeben haben, mit dieser sich selber eine Intention zu setzen, ne? Und gleichzeitig, selbst wenn ich weiß, hey, das ist mein Ziel, da möchte ich, so möchte ich ins Gespräch reingehen, aber auch offen zu sein für, was kommt da noch mit rein und die Augen offen zu haben. Ne? Das ist ja wieder diese Balancewaage. Es geht eben um beides.
Also eben diese Offenheit zu haben, zu sagen, naja, ich muss ja schon wissen, wo ich als Vorgesetzter irgendwo hin möchte, ja, und als Führungskraft muss ich ja irgendwo wissen, wo ist mein Ziel, ja, was ist mein Leuchtturm, worauf muss ich dich hinarbeiten. Das ist, finde ich, schon ganz wichtig. Und wie du gerade richtig sagst, auch trotzdem diese Offenheit zu haben, eben nicht stur dann in diese Richtung zu laufen, sondern eben ganz offen zu sein und sagen, ja, da gibt's vielleicht noch Anregungen oder Ideen, an die ich gar nicht gedacht habe oder die aus der Situation entstanden sind und die dann trotzdem zu beachten und die mitzubekommen, ja, und beim anderen zu sein. Und nicht gleich, während der noch auf meine Frage antwortet oder auf irgendetwas antwortet, in meinem Kopf schon die nächste Antwort vorbereiten, sondern wirklich erstmal zuzuhören. Das finde ich, fällt manchmal schwer, weil man hat ja eine Vorstellung.
Ja, ich unterbreche dich einmal ganz kurz, weil ich finde, da liegt ganz viel Wertvolles drin in diesem Satz in seinem Kopf noch nicht sozusagen die Frage vorbereitet zu haben, ne, sondern wirklich zu Ende zuhören. Und ganz oft hören wir schon zu in der Praxis mit, ah, der hat das gesagt, da kann ich jetzt das einhaken und dann höre ich den Rest nicht mehr. Und deshalb wollte ich da gerade nur noch mal so zu sagen, wie so mit so einem gelben Marker den Satz hervorheben, weil ich den so gut finde.
Also, und das finde ich ist eine der ganz, ganz schwierigen Aufgaben. Mhm. Ja, weil man natürlich, wenn man Führungskraft ist, hat man ja nicht nur den Hut der Führungskraft auf. Also ich habe ja dann nicht nur den Gedanken, wie entwickle ich jetzt mein Gegenüber weiter oder wie können wir gemeinsam unsere Idee weiterentwickeln, sondern ich habe ja auch noch als Geschäftsführer ein größeres Bild, wo ich sage, was bedeutet das denn jetzt fürs Unternehmen?
Ja.
Und da die richtige Balance zu finden, den Filter manchmal auch beiseite zu lassen und zu sagen, jetzt geht es nur darum, ja, und hör erstmal zu und hol die Leute ab und denk nicht schon wieder, aha, wenn wir jetzt das so und so machen, dann bedeutet das für die Abteilung das und das und dann bedeutet das für die Abteilung das und das. Weil einem dann eben das noch schwerer fällt, wirklich bei der Person zu bleiben und sich erstmal das anzuhören, bevor man dann in die nächste Phase einsteigt. Und deswegen finde ich es so wichtig, es ist gut, dass du das nochmal ansprichst oder dass das ausmarkern möchtest, zu sagen, ja, wirklich beim anderen zu bleiben, ihm zuzuhören und nicht in seinem Kopf schon die Antwort vorzubereiten oder die nächste Frage, ja? Mhm. Gelingt mir das immer? Nein. Muss ich von mir erwarten, dass mir das immer gelingt? Nein, muss ich auch nicht. Geht nicht. Wir sind alles Menschen, ja? Sollte ich daran arbeiten, dass mir das besser gelingt? Ja, sollte ich auf jeden Fall. Bei mir ist, was mir hilft, wenn ich so neue Dinge mache, was mir hilft, ist, ich versuche mir einen Anker zu setzen. Mhm. Und zwar entweder lege ich mir einen Zettel vor mir mit einfach bloß zuhören oder nicht schon an der Antwort arbeiten oder sonst was. Einfach bloß, damit ich immer mal wieder während dem Gespräch drauf gucke, damit ich sage, ah, da wolltest du was Neues anwenden. Oder ich nehme mir irgendwie einen Gegenstand, der mich daran erinnert, ja, und lege den vor mich oder nehme den in die Hand, damit ich immer mal wieder daran erinnert werde, du wolltest da an was arbeiten.
Auch ein super wertvoller Impuls. Habe ich übrigens bei mir, weil wir vorher auch drüber gesprochen haben, gerade im Moment vorgestern gemacht, dass ich an meine Türen außen habe ich so einen gelben Post-it geklebt. Und das ist nämlich die Erinnerung, dass ich, bevor ich in den Raum reingehe, überlege mir genau, was möchte ich in dem Raum. Und andersrum bei der Tür innen, wenn ich rausgehe, habe ich mir quasi einen grünen Post-it hingeklebt. Und der bedeutet, sagt mir einfach nochmal so, Laura, richte dich auf, geh nochmal voll in deine Energie und guck, dass deine Batterien aufgeladen sind. Und das ist genau auch so eine Technik. Also so, wenn ich mir überlege, okay, das ist gerade ein Thema in meinem Leben, da möchte ich gerade dran arbeiten, sich diese Anker zu setzen. Und das ist, ich streiche es deshalb hier gerade nochmal hervor, damit ihr euch das auch zu Hause mitnehmen könnt. Ne? Also wenn ihr gerade merkt, so hey, ich habe eine Situation, an der möchte ich gerade arbeiten, das ist ein Thema für mich, dann genau also, mit sowas genau. arbeiten.
Also wenn wir bei dem Thema bleiben, zuhören. Ja? Mhm. Wenn man sich selber reflektiert, dann sagt, boah, daran könnte ich arbeiten, weil ich habe bei mir selber gemerkt, immer wenn ich in einem Gespräch bin mit einem Mitarbeiter oder mit einer Mitarbeiterin oder auch sonst mit Kolleginnen oder Kollegen, dass ich während der andere spricht, ja, nur die Hälfte vom Satz höre, bis ich glaube, was ich hören musste, ja, um schon meine Antwort vorzubereiten. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ja. Und ich sage, boah, das würde ich gerne ändern. Wenn ich jetzt während dem Gespräch mir ständig gedanklich noch sagen muss, du musst zuhören, bin ich ja schon wieder auf Abwägen, weil mein Hirn mehr damit beschäftigt ist, mich daran zu erinnern, was ich machen soll, anstatt dass ich es mache.
Absolut.
Und wenn ich mir dann Hilfsmittel setzen kann, ja, die mich daran erinnern, ja, ohne dass ich dran denken muss, dann schaffe ich einfach für mich mehr Kapazität, mich darum zu kümmern, was ich machen möchte, anstatt mich dran erinnern zu müssen. Und deswegen finde ich, so Anker setzen ist halt sehr einfach, finde ich, und ist unheimlich effektiv.
Jetzt scanne ich gerade parallel dein Büro und überlege mir, wo sind überall Anker versteckt.
Also zum Beispiel ein Anker, der wirklich gut funktioniert, ist mein Handyscreen.
Mhm, ja? Da ist ein sehr, sehr schöner Wolf drauf.
Da ist ein Wolf drauf, genau. Und der Wolf ist deshalb drauf, weil wir ja auch in der Coaching-Ausbildung hatten wir so Krafttiere. Mhm. Und das ist jetzt, war jetzt eine Möglichkeit, wo ich mir überlegt habe, wie kann ich denn mein Krafttier, wie kann ich das mit denn mitnehmen? Mhm. Ja? Und jetzt irgendwas mit Wolf, also einen Wolf mitnehmen, fand ich jetzt ein bisschen schwierig. Ja, irgendwie was mit Fell fand ich jetzt auch ein bisschen schwierig. Ja. Und das war jetzt zum Beispiel so eine gute Möglichkeit, ein Foto von einem Wolf aufs Display. Und man guckt ja so oft auf sein Handy, wo man immer mal wieder dran erinnert wird.
Da habe ich jetzt eine Frage an dich. Wie machst du das, dass sich die Dinge nicht abnutzen? Weil ich kenne das Display jetzt bei dir auch schon länger. Und wie machst du das, damit sich der nicht abnutzt?
Also bei mir ist es so, es kommt ein bisschen drauf an, worum es geht. Als ich den Wolf aufs Handy gemacht habe, war das zu der Zeit das Krafttier, was ich gebraucht habe. Mhm. Ja? Wahrscheinlich ist es jetzt so, dass ich mittlerweile wieder was anderes brauchen könnte. Ja? Weil darum ging es dann, und das hat auch was mit Führung zu tun, und wir haben vorher darüber schon gesprochen, dass man manchmal, wenn man in einer Führungsposition ist, sich sehr alleine fühlt. Mhm. Und auch wenn man dort alleine ist, trotzdem nun Selbstvertrauen haben muss, dass man schon auf dem richtigen Weg ist. Mhm. Und für mich war der Wolf in dem Moment so, das ist zwar auch ein Einzelgänger, der kann aber auch im Rudel jagen. Mhm. Und das war für mich so die Kombination zu sagen, manchmal gibt es Momente in meinem Leben, da muss ich auch alleine klarkommen und muss auch alleine die Stärke finden, gewisse Situationen durchzustehen. Ich habe einen Rudel, das ist für mich da, wenn ich es brauche, aber manchmal bin ich einfach auch auf mich selber angewiesen. Ja. Und das war in dem Moment das, was ich gebraucht habe. Ja? Und deswegen habe ich mir den Wolf oft aufs Handy gemacht. Ja? Mittlerweile könnte ich auch was anderes drauf machen, aber der ist noch drauf, einfach weil ich das Foto einfach
auch so... Es ist auch ein sehr schönes Foto.
Deswegen ist der Wolf noch drauf.
Also nur ein Dackel wäre schöner.
Nur ein Dackel wäre schöner, das ist vollkommen klar. Nein, nur der Dackel Puccini wäre schöner, genau. Selbstverständlich. Weil ich nehme an, dass deine Hörer Puccini schon kennen. Ich würde noch nicht mal sagen, dass sich sowas abnutzt, sondern ich würde sagen, wenn du das Gefühl hast, dass es sich abgenutzt hat, ist es vielleicht der Punkt, wo du es nicht mehr brauchst, weil du dich innerlich so sehr daran gearbeitet hast, weil du das so oft erinnerst wurdest und in kleinen Schritten daran gearbeitet hast, dass es sich vielleicht nicht abgenutzt hat, sondern es hat sich erübrigt.
Spannend. Weil, also ich finde das total spannend, weil es für mich gerade ein Perspektivwechsel ist, weil ich ganz oft merke, so okay, auch einen Perspektivwechsel, der mir gerade Erleichterung gibt, so eine innere, weil ich öfters mir dann überlege, okay, jetzt funktioniert der Anker für mich so nicht mehr, dann, also was weiß ich, der gelbe Zettel nicht mehr, dann mache ich ein Ausrufezeichen hin oder ich nutze ein anderes Symbol dafür. Aber ich finde das nochmal eine interessante Perspektive, auch nochmal zu überprüfen, ja, brauche ich das überhaupt noch? Oder ist das so eine Krücke, die ich mit mir rumschleppe, obwohl die eigentlich längst überflüssig ist?
Genau, also das ist ja das, was wir vorhin gesprochen haben mit dem Reflektieren. Sich da mal hinzusetzen und sagen, brauche ich die Anker noch? Machen die Anker noch Sinn? Bin ich noch da, wo ich war? Wenn ich mir den Anker gesetzt habe und dann, keine Ahnung, 6 Wochen oder 8 Wochen später, kontrolliere ich den Anker vielleicht mal so, brauche ich den noch? Und vielleicht bin ich ja schon 3 Schritte weiter und sage, also diesen ersten Schritt, den der Anker erledigen sollte, den hat er jetzt erledigt. Und brauche ich jetzt vielleicht einfach für den nächsten Schritt einen anderen Anker? Ja. Und jetzt weiß ich ja nicht, wofür du dir die Anker an der Tür setzt, aber ich habe das einfach mehrfach schon gemerkt, dass ich dann einfach den Anker nicht mehr brauche, weil das Thema sich einfach erledigt hat.
Ja.
Und ich mir dann überlege, bin ich denn jetzt auf dem nächsten Schritt, auf meinem Endziel, wo ich hin möchte, ja? Oder manchmal kann es bestimmt auch sein, dass ein Anker sich abgenützt hat. Und dann, keine Ahnung, würde ich vielleicht ein anderes Bild von einem Wolf nehmen oder wie auch immer.
Ja, etwas, was halt wieder klingt.
Was neuen Impuls setzt, genau.
Was sich wieder reizt und nicht irgendwie so verschwunden ist und ausgefiltert wird.
Also vielleicht, was ich bei weil wir ja vorhin gerade über Führung gesprochen haben, und ich glaube, was ich ganz, ganz wichtig finde bei Führung, und das, da wird es nicht noch komplizierter, aber vielleicht doch schwieriger, ist, dass ich ganz wichtig finde, dass man versucht, eine authentische Führungskraft zu sein. Mhm. Und man hat ja unheimlich viele Kurse und was man lernen soll und wie man das tun soll und wie man das anwenden soll. Das finde ich ist schon ganz richtig. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil es gibt gewisse Dinge, finde ich eben gerade wie dieses aktive Zuhören, finde ich zum Beispiel auch ganz wichtig eben bei der Führungskraft oder sich eben Gedanken zu machen, wie muss ich denn wen führen? Und das gibt schon ganz wichtige Dinge. Ich glaube aber, allen Führungskräften das gleiche Führungsverhalten, ja, und die gleiche Führungsart und Weise überzustülpen und zu erwarten, dass jeder gleich führt, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass ich mich als Führungskraft wohlfühle und das Gefühl habe, ich darf auch nur so sein, wie ich bin. Es ist natürlich schwierig, wenn ich ein Choleriker bin, ja, und die Leute ständig anschreie, dann ist es natürlich schwierig als Führungskraft, weil dann steht vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere Handlung, die ich an den Tag lege, steht dann meiner Führungsmöglichkeit im Wege. Ja, das mag sein. Das geht vielleicht nicht immer und überall. Ich finde es aber schon ganz wichtig, dass man trotzdem noch sich selber sein darf und authentisch führen kann, weil sonst nehmen das die einem Mitarbeiter, die nehmen einem das auch nicht ab. Also wenn man, ich habe das so oft erlebt, jetzt auch bei Kolleginnen und bei Kollegen und bei Leuten, die versucht haben, etwas zu sein in Gesprächen, was sie schlussendlich nicht sind. Und die Leute nehmen das einfach einem nicht ab. Die sagen einfach, was hat er denn jetzt?
Absolut. Mir fällt dazu eine lustige Geschichte ein. Und zwar war ich das ist jetzt schon 3 Jahre her, im Handwerksbetrieb und habe dort ein Führungskräftetraining gegeben. Und die ganzen Meister, die da drin saßen, die waren so erstmal so große Bären, die sich so zurückgelehnt haben und waren dann so, oh, jetzt kommt da wieder so ein junges Mädel und möchte uns irgendwie erzählen, wie wir miteinander sprechen sollen und so. Also die haben sie mir auch genauso gesagt, also im Endeffekt so, ja, und dann sagen sie mir wieder, wie ich hier das und das so sagen soll, aber so sprechen wir nicht. Und dann habe ich erstmal grinsen müssen, weil ich halt auch genauso wie du der Meinung bin, hey, du musst für dich oder es geht darum, dein Individuelles, was zu dir und deinem Charakter, auch was zur Branche, was zum Umfeld passt, zu finden. Und dann muss ich nicht auf meinem Fachjargon, dem psychologischen, beharren und sagen, wir nennen das jetzt Wertschätzung, dann darf das auch Lob heißen, auch wenn es als Psychologe irgendwie gibt es Gründe, warum wir Dinge nicht Lob nennen, ne? Dann heißt das halt Lob. Und dann darf da auch ein Kraftwort mit reinfließen. Völlig okay, ne? Das muss zu der Person passen, weil es wäre total inauthentisch, wenn derjenige jetzt plötzlich so sprechen würde wie ich oder sich einen gestellten Sprachgebrauch für Führungskräfte, Entwicklungsgespräche oder für Zielgespräche zulegen würde. Und das finde ich voll schade, weil das wird in der Praxis viel falsch gemacht, wenn dann da schon so eine ganze Gruppe vor mir steht und genervt ist, weil sie noch nie ein Training erlebt haben, wo etwas mit ihnen erarbeitet wurde, was wirklich zu ihnen passt, sondern es gewohnt sind, dass eben genau das Gegenteil gefordert wird.
Ja, und das ist schlussendlich sehr lustig, weil wir hatten es ja vorhin da schon davon, dass ich finde, Führung sollte so gut wie möglich auf den Mitarbeiter, was heißt abgestimmt, dass ich sollte schon jeden Mitarbeiter so führen, wie er geführt werden soll, möchte, muss, weil es gibt ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die brauchen ganz wenig Unterstützung. Ja, die kommen bloß und fragen, Chef, sind wir noch auf der gleichen Linie? Und wenn man bei denen vorbeigeht und sagt, das ist ganz toll, super, genau das Richtige, dann brauchen die eher so ein bisschen Austausch, ein bisschen Reflexion, so ja, und was wollen wir denn noch machen und auf welchem Weg sind wir denn? Und keine Ahnung, eher so ein bisschen Brainstorming, neue Ideen. Das ist ja ein so ein Typus und dann gibt es vielleicht so einen zweiten, der eher ein bisschen unsicher ist und der braucht viel Unterstützung, den muss man immer mal wieder abholen, da muss man sich Zeit nehmen und muss sich mit dem intensiver auseinandersetzen. Bloß um jetzt mal zwei so Charaktere ein bisschen daraus zu stellen. Und die wollen unterschiedlich geführt werden. Und selbstverständlich ist auch, um jetzt mal wieder kurz zum Coaching zu kommen, im systemischen Ansatz natürlich jedes System funktioniert anders. Und ich kann jetzt natürlich nicht sozusagen, wenn ich das System Schweizer Bank gewohnt bin, ja, auf eine Baustelle gehen und zu sagen, und ihr müsst jetzt aber gleich funktionieren, ja, wie ein anderes System. Das funktioniert halt einfach nicht. Und deswegen, wie du es gerade gesagt hast, ja, das ist natürlich, auch wenn du natürlich so vor so Handwerksmeistern sitzt, ja, ist es natürlich was ganz anderes, denen zu sagen, wie sie mit ihren Kolleginnen und ihren Kollegen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgehen können, als wenn du, keine Ahnung.
Ja, was ich ja auch viel tue, in Kanzleien bei Anwälten sitze.
Absolut. Unterschied, ja. Das ist ein Unterschied, weil einfach auch der Sprachgebrauch ist ein anderer, ja. Also, oder noch, ist ja auch, sehen wir ja auch, keine Ahnung, wenn wir mit Coaching-Kolleginnen und Kollegen uns unterhalten, das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn ich, mit einer anderen Berufssparte da in Austausch trete.
Ja, oder mit Psychologen, wo ich mir dann immer denke, so können wir mal in die Anwendbarkeit kommen. Ich möchte was Praktisches machen. Absolut. Ja, worauf ich noch total neugierig bin, ist, ich kenne die Mainau natürlich, weil ich in Konstanz auch aufgewachsen bin, schon seitdem ich ein kleines Kind bin, und sie gibt es ja schon sehr, sehr viel länger, und auch meine Großeltern hatten das immer als ihr Ausflugsziel. Aber wie gelingt es, so ein traditionelles auch Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten, sodass es immer wieder interessant ist, Menschen hierher zu locken?
Ich glaube, das ist eine der größten Herausforderungen, die wir uns stellen. Mhm. Gerade seit Corona ist natürlich gerade die ganze Thematik mit Fachkräfte doch deutliche Veränderungen auch am Markt mit Preisen und so. Das ist natürlich eine echte Herausforderung, der man sich stellen muss, wo man auch einfach durch neue Umstände gezwungen wird, sich zu verändern. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch immer wieder, wo gehen wir denn hin? Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Mainau sind und sagen, naja, die digitale Entwicklung, die Digitalisierung, die schreitet ja massiv voran. Und sich dann zu überlegen, was bedeutet das denn für die Mainau? Also wo sehen wir uns denn in 10 oder in 5, 10, 15, 20 Jahren? Und da eine gute Balance zu finden zwischen nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, zum Beispiel gerade bei der Digitalisierung, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, weil wir uns dem Trend ja nicht entgegenstellen wollen, können wir auch nicht. Ich habe jetzt gerade, was das angeht, der Überzeugung bin, je mehr Digitalisierung wir erfahren, desto wichtiger werden auch analoge Angebote.
Jeder Trend hat auch einen Gegentrend.
Genau, und die Mainau ist natürlich ein super analoges Angebot, ja, mit unserem Schlosspark oder mit unserem Park und mit unserer Natur, die man hier genießen und erleben kann, ist natürlich ein super analoges Produkt. Ja, die Herausforderung ist wirklich, wo geht die Reise hin, Trends rechtzeitig zu erkennen, sich dann Gedanken darüber zu machen, möchte ich den Trend mitgehen, auch die Balance zu finden zwischen einem, sag ich jetzt mal, einem Traditionsunternehmen mit traditionellen Werten, wo die heute vielleicht gar nicht mehr so traditionell sind, aber wo es gerade um Nachhaltigkeit geht, wo es um Langlebigkeit geht. Ja, wir sind eigentlich, obwohl wir stiftungsgeführt sind, ein klassisches Familienunternehmen.
Aber auch spannend, ne, dass im Endeffekt so Themen wie Nachhaltigkeit, Langlebigkeit Themen sind, die auf der einen Seite traditionell sind, so wie ich dich gerade verstanden habe, und gleichzeitig aber ja eigentlich die aktuellen Trendthemen schlechthin sind, ne?
Also ja, Langlebigkeit ist ja hauptsächlich, beziehungsweise also in Generationen zu denken, ja, ist ja eher so ein Thema für Familienunternehmen und wo man in der Forstwirtschaft hat. Das sind ja so die, wo die wirklich also halt über Generationen denken. Nachhaltigkeit, weiß ich nicht, ob ich das als einen traditionellen Wert sehen würde. War wahrscheinlich eher nicht, weil er ja, also der ist jetzt nicht so, ich meine, nachhaltig ist schon, die Nachhaltigkeit ist schon ein paar hundert Jahre alt, das schon. Aber ich glaube, die Bedeutung, die sie jetzt bekommen hat, ist halt eine ganz andere. Und ich finde es immer lustig, wenn die Leute über Nachhaltigkeit bzw. Klimawandel als Megatrend sprechen, ja. Das ist für mich kein Megatrend, sondern das ist eine Tatsache. Und das, ja, Trend ist was ich sagen kann, da kann ich mitmachen oder nicht mitmachen. Ja. Ja. Beim Klimawandel habe ich keine Entscheidung, ob ich mitmachen
keine
kann
Chance,
oder nicht. Habe ich keine Chance. Ich kann mich bloß fragen, will ich was Gutes, also will ich was Gutes dagegen tun, ja, oder nicht? Die Entscheidung kann ich treffen, aber nicht, soll er mich betreffen oder nicht. Deswegen halte ich das also jetzt bloß Randnotiz für keinen Megatrend, sondern für eine Herausforderung der Welt. Aber ich würde Nachhaltigkeit nicht, vielleicht nicht als traditionellen, vielleicht gar nicht als traditionellen
Wert bezeichnen. Nee, ich glaube auch nicht, dass ich meine als traditionellen Wert, aber was ich doch durchaus kenne von als traditionellen Wert, ist dieses bewusste, der bewusste Umgang mit Ressourcen. Und dieser Aspekt der Nachhaltigkeit, auf den habe ich mich gerade bezogen.
Ja, also wenn wir ihn so definieren, dann glaube ich schon, mhm. ja. Der bewusste Umgang mit Ressourcen, glaube ich, ja, und das ist ja heutzutage einer, glaube ich, der zentralen Themen, um die wir uns kümmern müssen. Wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Ich kann vielleicht so ein bisschen sagen, ich bin ja seit 12, 13 Jahren Geschäftsführer auf der Mainau und wir hatten natürlich die große Herausforderung, dass beide Gründer sozusagen, also die dieses Unternehmen gegründet und dann groß gemacht haben, also unser Vater und unsere Mutter, innerhalb von 4 Jahren beide gestorben sind. Mhm. Und dann war so dieses ganze Know-how war auf einmal weg. Also innerhalb von 4 Jahren hast du das gesamte Know-how der vorherigen Jahrzehnte war auf einmal nicht mehr zugriffsbereit oder war nicht mehr anzapfbar. Und da war immer die große Frage, welche Traditionen, die wir auf der Mainau haben, weil wir sind schwedische Familie, welche Traditionen zum Beispiel, welche behalten wir und welche behalten wir nicht. Und da habe ich mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht und da war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, naja, also es gibt immer so 3 Möglichkeiten. Es gibt so die eine Tradition, wo wir sagen, die ist genau das, was wir haben wollen, weil die auch noch in die Zeit passt und weil die unsere Werte verknüpft mhm. oder verkörpert. Die behalten wir genauso, wie sie ist.
Und was sind das?
Also wir haben zum Beispiel unsere schwedischen Wurzeln. Jetzt war das jetzt, also in dem Beispiel. Mhm. Das hat jetzt vielleicht mit der Entwicklung von der Mainau nicht direkt was zu tun, aber es gibt so Parallelen.
Ja gut, aber es lässt sich wahrscheinlich ja. nicht komplett trennen, sondern es ist so.
Nee. Aber es gibt ja. so Parallelen. Also zum Beispiel schwedische Traditionen zu pflegen, wie, keine Ahnung, das Lichterfest, Luciafest oder mhm. sowas, wo wir sagen, ja, die Tradition passt noch, das passt zu Schweden, das passt zu uns, das passt in die Zeit, das machen wir genau gleich. Dann gibt es vielleicht Themen, wo wir sagen, naja, das fanden wir ganz toll, das passt vielleicht auch, die Tradition passt noch, aber wie wir es umsetzen, das passt nicht. Weil wir zum Beispiel sagen, ich mache jetzt irgendein fiktives Beispiel, wir hatten früher einfach eine Parade mit irgendwelchen jeder Menge benzinbetriebenen Fahrzeugen, und wo wir sagen, boah, das ist diese Idee, der wäre schön, aber das passt nicht mehr in die Zeit, mhm. da müssen wir uns was anderes überlegen. Ja. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist, dass man sagt, naja, die Tradition hat sich einfach überlebt, ja, weil sie auch nicht mehr in die Zeit passt. Und die schafft man komplett ab. Und mit den Trends ist es genau, glaube ich, ungefähr das Ähnliche, wo man sich überlegt, passt denn so ein Trend zu uns? Können wir den in unserem Wertekontext etablieren? Glauben wir auch, dass der für unsere Besucherinnen und Besucher in der Zukunft sinnvoll ist? Und wollen wir den genau beibehalten? Zum Beispiel unsere Blumen und unseren Park, mhm. wo wir sagen, den würden wir nie aufgeben, weil das ist unser eins von unseren Hauptgeschäften. Sowas würden wir immer machen. Das ist jetzt vielleicht sowas, wo wir sagen, boah, da würden wir genauso dabei bleiben. Digitalisierung. Können wir uns vorstellen, in Zukunft auch digitale Angebote anzubieten, wo man die Mainau digital erleben kann? Mhm. Ja? Wollen wir sowas machen oder wollen wir sowas nicht machen? Da ist es bestimmt ein sowohl als auch und nicht ein Entweder-Oder, sondern sagen, ja, kann man sich gut vorstellen, muss man sich vielleicht angucken, welche Werte oder welche Angebote passen denn jetzt zu unseren Besucherinnen und Besuchern und welche passen halt auch nicht, wo man sagt, boah, das funktioniert jetzt nicht. Also ich meine jetzt bloß mal ein Beispiel, was ich mir jetzt schwer vorstellen könnte, ist hier irgendwelche lauter Drohnen auf der Mainau rumfliegen zu lassen, die nachher sozusagen das analoge Erlebnis der restlichen Besucher stört. Das finde ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich
irgendwie unangenehm.
Ja, weiß nicht, ob das unser Angebot ist, ob das da Sinn macht oder nicht. Aber das sind so Dinge, wo da müsste man sich Gedanken drüber machen, was bedeutet das und wie stellen wir uns auf? Macht das einen Sinn, macht das keinen Sinn? Und dann gibt es vielleicht Angebote, wo man sagt, oder Ideen, wo man sagt, boah, die waren eigentlich ganz nett, wo man aber sagt, boah, die passen einfach nicht mehr in die Zeit. Mhm. Man einfach sagt, das ist jetzt einfach einfach
Zeit für was Neues.
Zeit für was Neues oder man lässt sie einfach auch mal komplett weg, weil man sagt, die haben sich vielleicht auch einfach überlebt, die waren ganz schön, die waren, kennt man ja auch, wir hatten es vorher von Ankern, ob die sich nicht vielleicht einfach totlaufen. Ja. Gibt vielleicht einfach Dinge, wo man sagt, wir haben jetzt irgendein Fest gefeiert oder wir hatten irgendeine Veranstaltung, die war jetzt 20 Jahre lang, hat die viel Spaß gemacht und die ist ganz toll, aber das Interesse wird einfach weniger und dann lässt man es dann einfach bleiben. Mhm. Und jetzt da so konkret drauf einzugehen, fällt mir jetzt natürlich so ein bisschen schwierig, welches konkrete Beispiel, aber da kann man natürlich sowohl in der Gastronomie als auch im Parkgarten und Forst als auch im Handel und in den verschiedensten Bereichen kann man natürlich da bestimmt jede Menge Beispiele finden.
Ja. Also ein paar Neuerungen gibt es ja auf jeden Fall. Also zum Beispiel der ausgebaute Coaching-Turm.
Ja.
Dann die wunderschöne Besprühungsanlage, ne?
Ja.
Diese Nebelanlage.
Also das
sind ja so Beispiele, wo ja Neuerungen gemacht wurden. Genau. Ne?
Also das ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel, wo wir gesagt haben, das ist so eine Kombination aus Tradition, was wir machen, ja, und uns den neuen Gegebenheiten anzupassen.
Ja.
Weil uns ist klar, Klimawandel bedeutet, wir müssen Angebote schaffen für ganz heiße Tage und wir müssen Angebote schaffen für Starkwetterereignisse.
Ja.
Wie machen wir das als Mainau? Jetzt als Beispiel, der Parkteil Farn und Fuchschen, der ist neu entstanden. Und da ging es darum, einen alten Parkteil umzugestalten. Tradition ist, wir machen natürlich weiter einen Parkteil, aber wir machen ihn neu mit neuen Pflanzen, mit Farnen und Fuchschen. Mhm. Und wir bauen dort eine Sprühnebelanlage ein, die dann, glaube ich, bis zu 6 oder 7 Grad Temperaturunterschied machen kann, wo einfach an heißen Tagen alle Viertelstunde, alle 20 Minuten so Sprühnebel kommt, damit die Besucher sich dort abkühlen können. Und das ist so ein perfektes Beispiel zwischen Tradition Park, ja. Selbstverständlich machen wir, aber wir passen uns den Gegebenheiten an. Genau solche Sachen versuchen wir dann umzusetzen.
Ja, absolut. Und es ist ja eine gute Reaktion auf diese immer heißer werdenden Tage, wie du gerade gesagt hast. Wie gehen wir mit so stark Wettersituationen um? Ja. Habt ihr auch was für total schlechtes Wetter?
Also wir haben natürlich das Schmetterlingshaus, was man sich immer angucken kann. Wir haben natürlich das Palmenhaus, wo man sich normalerweise angucken kann. Wir haben im Schloss meistens eine Ausstellung oder sowas, die man sich angucken kann. Aber da sind wir gerade auch noch am Entwickeln, was können wir weiter Indoor- oder Schlechtwettervarianten anbieten, um auch da für sowas, für solche Tage Angebote zu haben. Da sind wir aber noch am Entwickeln, weil das braucht ja meistens auch Gebäude und das ist nicht ganz so einfach.
Ja.
Aber du hast gerade den Gärtnerturm angesprochen und das ist vielleicht auch eine Neuerung bei uns auf der Mainau. Also was heißt Neuerung? Wir auf der Mainau stehen ja viel für Umwelt, für Natur, für Naturerlebnis. Und ich als Sozialpädagoge und als Coach finde die Natur ganz toll, finde auch die Blumen ganz super, finde auch die Bäume ganz super. Aber für mich ist ja Thema Mensch viel, viel zentraler. Mhm. Und wenn ich den Hut auf habe. Und ich führe das gerne her, so ein bisschen mit der Nachhaltigkeit. Wir kennen ja diese drei klassischen Nachhaltigkeiten, ja, die immer benannt werden, die ökologische, die ökonomische und die soziale. Und mir fehlt da immer eine. Und zwar, das ist die persönliche Nachhaltigkeit. Und in dem Zuge spreche ich gerne von der systemischen Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, die systemische Nachhaltigkeit ist, dass ich, wenn ich nicht auf mich selber achte, wenn ich also nicht selber bei mir bin, wenn ich nicht selber dafür sorge, dass ich Energie habe, alle anderen Nachhaltigkeiten umzusetzen, dann bin ich gar nicht in der Lage, das, was nötig ist, ja, auch zu machen.
Ja.
Und diese persönliche Nachhaltigkeit, das ist so ein bisschen was, wo ich der Auffassung bin, dass wir auf der Mainau dann noch wirklich was tun können für die Leute, die hierher kommen, weil ich glaube, der Ort Mainau einfach unheimlich gut anbietet, auch zu sich selber zu kommen, kontemplativ zu sein, an sich selber zu arbeiten, Und einfach diese Kombination zu nutzen aus tollen historischen Gebäuden, ja, dem beeindruckenden Park. Und das ist so ein Feld, wo ich sage, da können wir bestimmt noch und werden wir bestimmt noch in der nächsten Zeit viel, viel entwickeln. Und du hast gerade den Turm angesprochen. Ja, wir haben also gegenüber vom Schloss steht ja so ein Turm, der gehört hat zur früheren Wehranlage gehört. Da war der Gedanke, dass dann man den sozusagen zum Coaching-Turm ausbaut, ja, dass da ein Ort entsteht, der für Persönlichkeitsentwicklung ist vielleicht ein arg großes Wort, aber der wirklich für genau dieses Thema zur Verfügung steht oder gedacht ist, wo wir wirklich als Mainau und mit Partnerinnen und Partnern Angebote schaffen können, wo wir ein vollkommen neues Feld öffnen, wofür die Mainau noch nicht so bekannt ist oder bekannt war. Mhm. Und das ist jetzt auch so eine Neuerung, die ich ganz schön finde. Klar, weil es mein Steckenpferd ist. Deswegen finde ich, ist es so
ich toll. Mag den Turm auch einfach geil. Ist so lustig. Ich mochte den schon als Kind wahnsinnig gerne.
Ja.
Und finde das jetzt umso besser, dass er jetzt diese Verbindung mit dem Coaching drin hat.
Ja. So. Also, das ist ein toller Ort, wirklich. Ja. Und das ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt, der mir jetzt gerade einfällt. Wir hatten es vorher ja von Führungen und von wie führe ich Leute. Und ich hab gesagt, naja, ich finde das schon wichtig, dass man situativ so ein bisschen führt, so, wo stehe ich gerade, dass ich auch so ein bisschen personenbezogen führe, dass ich für meine Mitarbeiter da bin, dass ich, wie soll ich sagen, als Coach auch, also dass ich sage, ich bin meine Aufgabe ist eigentlich eher unterstützend und helfend und nicht so unbedingt nur sagen, was du zu tun hast. Das muss jeder vielleicht für sich ein bisschen selber entscheiden. Und wir hatten es ja vorher auch schon von Gesprächen. Und ich komme jetzt halt deshalb drauf, weil ich glaube, das Setting auf Neudeutsch, ja, wie ich Gespräche führe, ja, das finde ich jetzt nochmal ein ganz zentraler Punkt, dass ich mir vorher überlege, wir haben vorher überlegt, wo stehe ich vor dem Gespräch, ja? Was erwarte ich von dem Gespräch, ich persönlich. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, sich Gedanken zu machen, wenn ich weiß, wo stehe ich und was erwarte ich von dem Gespräch, wie muss denn das Setting passen, ja? Oder sein, dass es zu dem Gespräch passt. Und das ist, weil du den Turm angesprochen hast, das ist genau das, ja, dass es gewisse Dinge gibt, wo ich sage, wenn ich einen offenen sozusagen Austausch auf Augenhöhe haben möchte, ja, dann ein Mitarbeitergespräch zu führen, wo ich an meinem Schreibtisch sitze und ich erwarte, dass mein Mitarbeiter auf der anderen Seite meines Schreibtisches sitzt, da kann ich nicht davon ausgehen, dass der wirklich so offen mit mir kommuniziert, wie wenn wir uns bequem irgendwo hinsetzen, vielleicht keinen Tisch in der Mitte, ja, also keine Barriere aufbauen. Aber das ist ein bisschen was, wo ich mir Gedanken machen muss. Und
absolut.
Das fällt mir jetzt bloß gerade ein, weil wir vorhin dabei waren, ja, einfach nochmal als zusätzliches Thema, wo ich einfach ganz wichtig finde, wo man einfach von vornherein schon viel gute Rahmenbedingungen schaffen kann, ja, um ein möglichst erfolgreiches Gespräch zu führen.
Total, weil Raum schafft Wirkung.
Genau, ja, und deswegen, also. Genau, deswegen komme ich drauf, halt, weil der Turm schafft eben auch Wirkung. Und da bewusst zu sagen, was brauche ich denn, dass ich das Gefühl habe, dass dieses Gespräch möglichst positiv läuft.
Ja.
Und was glaube ich denn, was braucht denn mein Gesprächspartner, um sich auch sicher zu fühlen? Weil das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, Sicherheit zu schaffen. Ja, wie schaffe ich Sicherheit, dass mein Gegenüber das Gefühl hat, ich höre auch zu, ich beurteile ihn nicht, ich bewerte ihn nicht, sondern einfach mal zuhören. Und was braucht er denn nicht, also schon was brauche ich, ja, aber was braucht denn er, um das dann auch, also um dann halt auch das im Gespräch umsetzen zu können, was für ihn wichtig ist.
Ja.
Das war gerade noch so eine Sache, die mir gerade noch spontan eingefallen ist, weil wir es ja vorhin von Führung hatten.
Es ist eine total wertvolle Ergänzung. Ich finde es total schön. Wir haben ja jetzt total spannend über Führung, dann aber auch über ganz viele Hands-on-Tipps mitgesprochen. Was gibt es denn noch für so einen Impuls oder vielleicht auch Sache, ein Statement, wo du sagst, hey Laura, das möchte ich unbedingt jetzt noch hier in dem Podcast loswerden?
Boah, ich glaube, ich habe schon unheimlich viel loswerden können.
Das ist gut.
Ja. Eine Sache, die mir noch spontan einfällt, weil du vorhin gefragt hast, auch ganz am Anfang gefragt hast, wegen den Ressourcen, die mir aufgefallen sind. Und ich glaube, eine Sache, die mir in den letzten Jahren mit am meisten aufgefallen ist und die mir mittlerweile am meisten Spaß machen, ist das Verständnis von der Möglichkeit des lebenlangen Lernens. Mhm. Und das finde ich jetzt einfach ganz toll. Also zu verstehen, dass wir wirklich in der Lage sind, ja, eigentlich immer und jederzeit etwas dazulernen zu können, uns weiterzuentwickeln, ja, und neue Dinge erfahren zu können und auch schöne Dinge erfahren zu können und daraus auch tolle Dinge weiterentwickeln zu können. Das ist so eine Sache, wo ich glaube, die begeistert mich unheimlich. Mhm. Und ich habe das bei unserem Vater gesehen. Unser Vater ist ja fast 96 Jahre alt geworden. Und unser Vater hat immer einen total offenen Geist. Und ich glaube, das hat ihn auch jung gehalten.
Ja.
Jetzt hat er natürlich mit 65 nochmal eine junge Familie gegründet. Das kam vielleicht noch dazu. Aber ich glaube, diese Offenheit, diese Bereitschaft, offen zu sein, zuzuhören, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, interessiert zu sein, neugierig zu sein und einfach zu sagen, ich schaue es mir einfach mal an. Ich muss es ja dann nicht weitermachen. Wenn ich dann feststelle, boah, das ist nichts für mich, ist ja vollkommen okay. Aber einfach so diese Offenheit und auch als Führungskraft die Offenheit, meinen Mitarbeitern gegenüber einfach neugierig zu sein, einfach mal zuzuhören, ja, und auch was Neues auszuprobieren und auch mal eine neue Gesprächstechnik auszuprobieren und sagen, ja, ich schaue jetzt einfach mal, wie weit komme ich damit? Funktioniert das nicht? Und sich dann auch das Feedback abzuholen vom Mitarbeiter, sagt, wie war das für Sie? War das in Ordnung? Ja, ich habe heute mal was anderes probiert. War das angenehm?
Ja.
Haben Sie da, war das besser oder so? Das finde ich ist, glaube ich, so eine Sache, die ich nur jedem eigentlich mitgeben kann, weil es macht super viel Spaß, ja. Und man lernt halt unheimlich viel und ja, es ist einfach schön, wenn man auch merkt, oh, guck mal, da habe ich was Neues entdeckt und das macht Spaß.
Absolut. Und es ist, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Geheimnis, dieses offen zu bleiben, auch im Alter, dieses gerade lebenslanges Lernen. Ich war gerade so erinnert an meine Großeltern, die auch, also mein Großvater ist leider bereits gestorben, meine Großmutter lebt noch, aber beide über 90. Und auch so offen. Und meine Großmutter war neulich eine Freundin von mir zu Gast, die in Ghana wohnt. Und dann wurde sie unterbrochen. Und dann meinte sie so, sei doch mal ruhig. Ich möchte unbedingt das wissen. Vielleicht möchte ich da nächstes Jahr hinreisen. Und das fand ich einfach sehr, sehr cool, wie sie da drauf reagiert hat.
Ja, also ich glaube, diese Offenheit und diese Neugier, ja,
ja.
Ich glaub, die ist einfach, ja, und die ist einfach... Die ist bereichernd, ja. Die ist einfach ganz, ganz toll, weil man einfach neue Dinge erfahren kann, neue Dinge lernen kann und auch Dinge erfahren kann. Das ist bloß ein ganz kleines Beispiel. Und zwar war ich bei irgendeinem Interview eingeladen und saß in der Maske und wurde also vorbereitet und habe dann mich mit der Maskenbildnerin unterhalten und habe gesagt, wo sie herkommt und was sie so alles macht und so. Dann hat sie mir erzählt, dass sie zu dem Team gehört hat. Ich glaube, es war der Tyrannosaurus Rex von, Jurassic Park. Zu dem Team gehört hat, die den gemacht haben.
Spannend.
Ja. Und Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, boah, ich hätte fast mein Interview verpasst, weil ich gesagt habe, boah, ich muss jetzt hier noch mindestens eine Stunde sitzen und muss die fragen, wie das war. Und das meine ich, also mit der Neugier, das ist jetzt vielleicht kein Beispiel von wegen lebenslanges Lernen, das ist halt diese Neugier und.
Ja, doch, weil ich komme nochmal mit einem Zitat, was mein Großvater immer zitiert hat sozusagen. Er hat immer gesagt, es gibt keinen Mensch, der noch so schlecht gibt, Laura, damit du nicht doch noch was von ihm lernen kannst. Und quasi immer mit diesem Ding, egal wer das ist, ne, ob das jetzt die Dame in der Maske ist, ob das, eine Bedienung im Lokal ist, ob das der CEO ist von irgendeinem Unternehmen, find heraus, was ist diese eine Sache, mindestens diese eine Sache, die du von dem Menschen lernen kannst. Und deshalb habe ich ganz, ganz selten schlechte Gespräche, weil ich immer auf dieser Suche bin. Und das hat schon sehr viel mit lebenslangem Lernen zu tun.
Also ja, für mich auch. Ich fand es einfach super spannend, ja, mit jemandem sich mal unterhalten zu können, der wirklich in Hollywood war und dort mit diesen Megastars, die diese Films drehen, ja, ja. Diesen Dinosaurier da erarbeitet oder gearbeitet hat. Und vor allem war mir natürlich nicht bewusst, dass Maskenbildner sowas überhaupt machen. Das war noch eine Erkenntnis, die fand ich ganz spannend. Aber solche Sachen meine ich, ja. Also neugierig sein, offen zu sein, nachzufragen, auf die Menschen zuzugehen. Und da habe ich so viel tolle Erfahrungen gesammelt und so viel mitgenommen und so viel gelernt. Das kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen.
Jetzt, weil wir gerade bei Auftritten waren und Interviews, wir hatten ja vorher schon im Vorgespräch, ganz spannend, jetzt frage ich dich noch nach so ein paar Tipps. Weil da hattest du deine Mutter zitiert, ne? Und gesagt, wie gehe ich eigentlich auf Interviews ein? Und das passt ganz gut auch zu diesem Intention Setting. Wie gehe ich in ein Gespräch rein? Magst du das nochmal wiederholen, was du vorher von mir erzählt hast?
Ja, also ich glaube,
dass Zuschauer genau, das auch mitkriegen.
Mache ich gerne. Ich glaube, wenn ich ein Mitarbeitergespräch habe oder äquivalent ein Interview, ist es gut, wenn ich mir vorher überlege, was ist denn meine Message und was möchte ich rüberbringen? Mhm. Und da habe ich gelernt, mehr als 3 Messages sind fast nicht machbar. Das heißt also, man sollte sich lieber auf 2 oder 3 konzentrieren, als zu glauben, ich kann von A bis Z alles rüberbringen. Ja? Ja. Also ich glaube, Fokussierung ist da ganz wichtig zu sagen. Es gibt 1, 2, maximal 3 Dinge, die ich rüberbringen kann. Das ist, glaube ich, so das Erste. Und was sind die 3 Dinge? Und die sollte man dann im Kopf haben. Und dann sollte man halt sagen, naja, also die Frage ist zwar so und so oder die Situation ist so und so. Und dann kann man das schon einleiten und kann aber dann trotzdem schön versuchen, einen Weg zu finden, das rüberzubringen, was man selber rüberbringen möchte. Und das dann auch gerne nochmal wiederholen und nochmal unterstreichen. Und ich glaube, das ist so ein ganz gute Möglichkeit, auch in solchen Situationen das dann rüberzubringen, was einem selber wichtig ist. Und sich nicht zu sehr von den Rahmenbedingungen beeindrucken zu lassen, zu sagen, naja, das ist schon recht, aber ich bin ja auch aus einem gewissen Grund hier und den Grund habe ich im Kopf und den vermittle ich dann auch.
Dann prüf das gleich mal ab. Einmal Reflexion. Was waren die 3 Punkte, die du heute rüberbringen wolltest?
Das muss man mal sagen. Wie meinst du das jetzt?
Bezogen auf unser Gespräch. Was sind die 3 Sachen, die du rüberbringen wolltest und hast du sie rübergebracht?
Ja, ich glaube, ich habe sie rübergebracht. Und zwar eine Sache, weil wir ja wir in dem Vorgespräch gesagt haben, es soll auch um Führung gehen.
Ja.
Ich glaube, weil ich gesagt habe, ich fand Führung einfach ein spannendes Thema. Ja? Ich finde, Führung ist ein anstrengendes Thema. Also spannend, anstrengend. Es ist sehr herausfordernd. Nicht anstrengend, aber es ist herausfordernd. Ich mache das unheimlich gerne und ich kann jeden nur ermutigen, sich da auch als Führungskraft zu engagieren, weil es eine tolle Sache ist. Ich hoffe, das habe ich rübergebracht. Mhm. Ja, das Zweite war, wie viel Freude mir Coaching macht und wie wichtig mir das ist und dass ich da gerne auch weitergeben
möchte. Das hast du definitiv rübergebracht.
Das habe ich auch rübergebracht. Und es ist ganz lustig, weil das ja sonst überhaupt nicht mein Thema ist, weil wenn ich sonst über Mainau rede oder über die Stiftung rede oder sonst was, das ist ja sonst nie so ein Thema. Ja, das habe ich auch rübergebracht. Das Dritte wäre gewesen, die Mainau ist einfach ein fantastisches Unternehmen und jeder sollte mindestens 4-mal im Jahr auf die Mainau kommen, um sich zu entsehen, anzugucken, wie der Park entwickelt. Ja, jetzt habe ich den Werbeslot auch noch rübergebracht.
Da kann ich jetzt auch gleich noch ein Testimonial aussprechen. Für mich ist es tatsächlich immer dieser Moment hier zu sein, auch wenn ich mir denke, so, jetzt mache ich es jetzt heute wirklich, räume ich mir denn die Zeit frei. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, ist wie ein Mini-Kurzurlaub, wo ich total erholt wieder zurückkomme und dann wieder viel tatkräftiger an die Arbeit gehen kann. Also es lohnt sich wirklich.
Also jetzt habe ich das Dritte auch noch rübergebracht.
Yes! Nee, ich bin ein ganz, ganz großer Mainau-Fan.
Sehr schön.
Puccini auch.
Sehr gut.
Das ist das wahre Testimonial.
Und das Zweite? Du wolltest zwei Sachen. Einmal wolltest du, ob ich meine Sachen rübergebracht habe, du wolltest noch irgendwas Zweites.
Jetzt hast du mich erwischt. Ob du die Sachen rübergebracht hast? Nee, genau, das war ja jetzt die Reflexion. Ah, okay. Also das Erste war, Reflexion hat das jetzt bei uns geklappt. Das war ja jetzt quasi beides in einem. Und die zu reflektieren, ob das gewesen ist. Also die nochmal zu sagen, hey, wir haben reflektiert und wir haben diese Intention, die wir am Anfang oder die du dir am Anfang gesetzt hast, auch gecheckt.
Okay. Aber um nochmal auf die Reflexion zurückzukommen, weil das ist ja das, was ich jetzt wahrscheinlich auch machen werde. Ich werde ja dann nun auch diese Situation reflektieren. Und die erste Reflexion, die mir jetzt schon, obwohl das Gespräch noch nicht ganz vorbei ist, in den Sinn kommt, ist, ich würde beim nächsten Mal versuchen, etwas strukturierter für mich, ja, die Themen zusammenzufassen. Einfach, um es dir leichter zu machen, das nicht zusammenschneiden zu müssen, ja? Und um nicht so sehr zu springen. Das wäre so eine Reflexion für mich aus dem Gespräch, bloß als Beispiel, was ich sagen würde, was könnte ich jetzt daraus mitnehmen? Ja? Ich habe mich super wohl gefühlt, ich fand, das war tolle Gesprächsatmosphäre, aber für mich würde ich mitnehmen, ich würde versuchen, beim nächsten Mal etwas
nicht versuchen, du machst das nächste Mal.
Beim nächsten Mal vielleicht einfach so die Themen mehr zu bündeln, damit ich sage, das ist da und das ist da.
Wobei das ja auch oft das Angenehme in einem Gespräch ist, ne? Wenn es entspannt läuft, dass wir halt springen von A nach B. Und dann kann sich jeder wie aus so einem bunten Blumenstrauß das raussuchen, was er mag.
Ja. Nein, ich wollte bloß ein Beispiel geben, das reflektieren würde. Also weil wir vorhin gesprochen haben, wie reflektiere ich oder wie mache ich das denn? Das wäre so eine Sache, die ich für mich mitnehmen würde, beim nächsten Mal die Themen fokussierter zusammenfassen. Ja. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann muss ich sagen, naja, ich habe es probiert, aber die Themen waren so mannigfaltig, das ging nicht. Ist okay, ja, das wäre jetzt für mich jetzt kein oh Gott, was habe ich da gemacht? Gar nicht. Sondern das ist bloß als Beispiel, wie würde ich jetzt in dem Fall reflektieren.
Top-Beispiel. Jetzt, das hatte ich auch noch nie im Podcast, dass wir sozusagen die Sachen auch noch perfekt angewendet haben. Finde ich richtig gut. Neues Format. Dann, wenn Menschen sich mit dir und mit dem Coaching-Konzept auseinandersetzen wollen, wie treten sie am besten mit dir in Kontakt?
Das ist eine gute Frage, weil ich bin ja gerade am Aufbauen. Wir haben aber da eine E-Mail-Adresse coaching@meiner.de. Und da kann man sich selbstverständlich melden. Und mein Bruder und ich, wir sind da gerade dabei, das Coaching-Feld auf der Meiner aufzubauen, weil wir eben, wie gesagt haben, glauben, dass das Umfeld einfach sich super gut anbietet und weil es uns unheimlich viel Freude macht. Ja. Und das ist jetzt mal der Anfang.
Also, dann wisst ihr Bescheid.
Genau.
Und vielleicht noch eine Sache, die ich dazu noch geben möchte, ist tatsächlich diesen Punkt, auf den sind wir jetzt heute nicht eingegangen, aber wir brauchen ja auch noch Platz für eine zweite Folge oder so.
Gerne.
Das Thema Familienunternehmen, weil das ist ja tatsächlich auch dein Special-Gebiet, ne? Auch im Bereich Coaching.
Ja, also ich finde, man hat ja bei den Coaches immer man sagt ja immer, boah, der Coach ist Chef des Prozesses und nicht Chef des oder Experte des Prozesses und nicht Experte des Themas, das ist schon ganz richtig. Ich habe aber die Erfahrung gesammelt, dass es für einen Coach schon hilfreich ist, wenn er von dem Thema wenigstens rudimentär eine Ahnung hat. Und für mich ist natürlich gerade Thema Familienunternehmen, ja, und alles, was damit zusammenhängt, ist für mich natürlich einfach eins meiner zentralen Themen, weil ich in einem Familienunternehmen aufgewachsen bin. Ich arbeite in einem Familienunternehmen. Ich setze mich sehr intensiv mit Familienunternehmen auseinander. Und das ist natürlich einer meiner Schwerpunkte, gerade was das Coaching angeht auch.
Genau, das wäre auch auf jeden Fall etwas, wo ich immer Menschen zu dir hinempfehlen würde. Deshalb war das jetzt für mich wichtig, das nochmal zu erwähnen an dem Punkt.
Ja, also wie gesagt, ich freue mich, wenn wir eine zweite Folge machen, aber ich finde es einfach, weil das ist halt nochmal ein Riesenthema, gerade Familienunternehmen und weil die sich natürlich doch deutlich von anderen Strukturen, von anderen Strukturen unterscheiden.
Absolut. Ja, cool, Björn. Dann vielen lieben Dank, dass du bei mir Gast warst. Oder ich bei dir, weil wir sind nämlich tatsächlich gerade auf der Meinung für die Aufnahme. Ja, aber
ich danke, dass ich Gast sein durfte bei dir im Podcast.
Leadership Lounge von und mit Laura von der Gröben. Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie.